Millennium Shorts.
Herzlich willkommen zu einem Millennium Short, zur Nachbesprechung sozusagen als Bonusfolge von The Mikado, Tod im Internet. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch ein paar Daten, ein paar Fakten euch noch zu dieser Folge präsentieren werde, weil die einfach in der Hauptfolge den Rahmen gesprengt hätten und dann wären wir von eins ins andere gekommen und dann wäre die Folge vielleicht 3 oder 4 Stunden lang geworden. Ich versuche das jetzt auch hier so kurz zu halten wie möglich, deswegen nennt sich das Ganze ja auch Millennium Short und deswegen beginne ich jetzt auch gleich. Habt ihr die Folge The Mikado bzw. Tod im Internet noch nicht geschaut, dann haltet jetzt kurz an, hört euch unsere Besprechung an und schaut die Folge an und dann könnt ihr hier einsteigen. Kann auch sein, dass ich vielleicht zwischendrin spoilere. Ich versuche es zu vermeiden, aber vielleicht rutscht mir ein oder andere Spoiler raus. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon gleich. Es lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Eventuell nicht vermeiden, sagen wir es mal so. Ja, das Jahr 1998, da wurde ja diese Folge ja ausgestrahlt. Und das Internet 1998, das möchte ich gerade mal den jüngeren Leuten noch so ein bisschen vorstellen, die da vielleicht noch gar nicht geboren waren oder noch viel zu jung waren und das gar nicht so mitbekommen haben. Google wurde gegründet und wurde später zur führenden Suchmaschine im Internet 1998. Wir hatten einen Messenger-Dienst, jetzt werden die Alten gleich sagen, ja, den kenne ich auch noch, den habe ich bestimmt auch benutzt. Das war der ICQ. Ja, Messenger, der war total berühmt früher, da konntet ihr ganz viel mitmachen, auch diese ganzen Emojis und so weiter schon verschicken, das war damals schon möglich und konntest viel chatten und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man braucht es halt einen Computer oder einen Laptop dafür, ein Handy, in dem Sinn gab es ja noch nicht, so wie heute, solche Smartphones, die es ja heute gibt. Ja, dann gab es auch schon diese ersten E-Commerce-Plattformen, die so dann angefangen haben, in Fahrt zu kommen. Also ich habe auch schon sehr früh einen Amazon- und Ebay-Account gehabt und die haben immer mehr an Bedeutung damals gewonnen. Und ich kann mich erinnern, dass ich da auch schon bestellt habe mit 18, 19. Also das könnte hinkommen, ja, 1998, dass ich da auch schon in diesem Jahr schon bei Ebay beziehungsweise bei Amazon unterwegs war. Ja, so die Technik von damals, das ist natürlich das, ja, was jetzt eigentlich auch diese Folge hier betrifft. Damals war ja das Internet noch so etwas ganz Reines, Unschuldiges und man konnte sich eigentlich gar nicht so vorstellen, was damit alles getrieben werden kann. Ja, wenn man heute mal überlegt, was das Dark Web zum Beispiel ja ausmacht, ja, dass da illegale Geschäfte drüber laufen, dass ja du jemanden ja auch im Internet auf den Leim gehen kannst, indem du vielleicht denkst, du bestellst irgendwo bei einer Firma und verschickst dann das Geld über PayPal oder so etwas und erhältst niemals Ware. Ja, also da kannst du auch angehen. Du kannst bei einer E-Mail, wenn du einen Anhang öffnest, schnell dir ein Virus einfangen, Trojaner einfangen. Das war damals alles noch gar nicht so in den Köpfen der Leute drin. Also was damit auch für ein Schindluder eigentlich auch getrieben werden könnte. Ja, das war ja auch ein ganz, ganz großes Problem gewesen, weil die Leute halt nur das Positive gesehen haben und die Macher hier von Millennium haben gedacht, wir drehen das Ganze jetzt mal ins Negative und stellen mal einen Mod im Internet dar. Und dann haben wir diesen Bildschirm, diesen primitiven Bildschirm, den es ja damals gab. Ja, da hast du ja, es hat ja, die Seite hat sich ja regelrecht vor deinen Augen langsam aufgebaut. Ja, nicht so wie heute, dass die Seite, wenn du ein sehr, sehr schnelles Internet hast, dann baut die Seite sich innerhalb von Mikrosekunden auf und du hast das Bild da. Und früher hat das richtig gearbeitet im Hintergrund. Du hast auch den Rechner gehört, wenn der so gemacht hat, also diese Rechengeräusche gemacht hat und das Bild sich so langsam aufgebaut hat. Und früher, da war so ein Standard-Modem, 56K-Modem. Das heißt also auch, wie das in der Folge am Anfang war, wenn der eine Junge ja beim Porno, der Pornoseite diesen Mod dann sieht, ja, den Hörer nimmt und ans Ohr hält und du hörst dieses Störgeräusch. Ja, das ist ja nichts anderes als die Verbindung zwischen der Telefonleitung, also zwischen Computer über die Telefonleitung zum Server. Und da ist ja alles auch damals wie heute auch über die Telefonleitung gelaufen, aber heute gibt es ja ganz andere Telefonleitungen wie heute und beziehungsweise dieses Glasfaser, was wir ja heute haben und so weiter, extra Leitungen für die ganzen Datenströme, ja, das gab es ja früher alles gar nicht. Das war alles übers Telefon gelaufen, über dieses Modem. Und das war langsam und so eine richtig schnelle Verbindung, die hatte 128 Kilobyte pro Sekunde. Und heute, wie gesagt, hast du ja, bist du im Millionenbereich. Das geht ruckzuck. Da werden ganz, ganz große Datenmengen verarbeitet innerhalb von Sekunden. Und damals, ja, da hättest du, ja, wenn du irgendwie eine ganz große Datei irgendwo hochgeladen oder hättest oder downgeloadet hättest, Tage gebraucht. Und heute, ja, machst du das, ja, wenn du so, ich kann das ja mal vergleichen mit meiner Xbox. Ich habe, wenn ich ein großes Spiel so 60, 70 Gigabyte runterlade, 20 Minuten, dann ist das Ding runtergeladen. 1998 hättest du wahrscheinlich eine Woche dafür gebraucht oder noch länger. Da wäre dann die, ja, die Telefonleitung, die hätte geglüht. Und wenn dann deine Eltern ans Telefon hätten gehen müssen, dann wäre vielleicht sogar dann die Verbindung komplett abgerissen. Die hätten auch gar nicht telefonieren können, allein schon wegen diesem Störgeräusch. Ja, so Browser. Was waren dann früher so Browser? Ja, der Internet Explorer, den gab's damals schon. Dann gab's noch den Netscape Navigator. Das waren so die zwei ganz groß verbreiteten, ja, Browser. Und eigentlich hat sich der Internet Explorer durchgesetzt, ja, der ja heute bei Microsoft ja immer noch zur Verfügung steht. Natürlich viel, viel moderner, viel, viel besser ausgebaut, schneller und ja, grafisch natürlich auch ganz anders. Ja, die Seiten sind ja ganz anders aufgebaut. Wir haben ja auch am Anfang der Folge gesehen, wie viele Pornoseiten es da gab. Ja, das war ja lächerlich. Ja, diese paar Seiten, wo sie, glaube ich, gesagt haben, sie können 39 Stunden Porno im Internet gucken. Heute kannst du wahrscheinlich 39 Milliarden Stunden Porno im Internet gucken oder noch mehr. Also das hat sich komplett verändert. Ja, und der allgemeine Stand der Technik damals. Ja, so DSL hat dann langsam angefangen, Fuß zu fassen. Es war dann auch schon in einigen Regionen, konnte man dann eine höhere Geschwindigkeit, ja, erreichen, ja, über das DSL. Und das Internet ja dann auch immer beliebter wurde und man dann auch gesehen hat, dass man damit ja auch Geschäfte machen kann, damit, ja, ich mache jetzt mal Anführungsstriche in der Luft, auch Post verschicken kann, also E-Mails, war das dann auch für den Privatkunden, für den Endverbraucher immer interessanter geworden. Und so war dann ja der Onlinehandel ja immer mehr ausgebaut worden und so hat es dann auch immer mehr Einzug gehalten in die Haushalte. Und das war, wie gesagt, wenn du 1998 schon einen internetfähigen Computer daheim gehabt hattest, warst du schon der Coole. Ja? Dann warst du angesagt. Ja. Die Folge war ja sehr, sehr abwechslungsreich und ihr habt ja gesehen, wie die Macher der Folge ja immer diese Bildschirme eingeblendet haben, ne? Diese Monitore. Das waren keine echten Online-Seiten. Die wurden wirklich gebaut für diese Folge. Du siehst nie, ja, wenn du jetzt zum Beispiel die Kamera auf den Roadrunner zum Beispiel gehalten hat, du hast nie gesehen, Roadrunner groß plus dieses Bild. Wenn du das Bild gesehen hast, dann hattest du nicht den Eindruck, dass du genau lesen kannst, was da drauf stand. Das hatte natürlich Hintergrund, da war er dann auf irgendeiner Fake-Seite. Und wenn die Kamera den Bildschirm komplett eingefangen hat, dann war das eine Animation gewesen, eine Internetseite. Also, das heißt, die haben in der Post-Production nochmal eine riesengroße Arbeit leisten müssen, damit sie so eine Seite aufbauen konnten, also aufbauen mussten, damit das wirklich aussieht, als würde der Roadrunner beziehungsweise die Jungs vom Anfang ja da auf diesen Seiten unterwegs sind. Und das war eine Heidenarbeit. Ja, wisst ja, Millennium musste schnell produziert werden. Andere Serien wurden auch sehr schnell produziert damals oder heute bestimmt immer noch. Und da war nicht viel Zeit für Nachproduktion und die haben da wirklich ordentlich Gas gegeben. Ja, was mir an dieser Episode persönlich gefallen hat, war die Episode, ja, war ja eine Episode, die wieder ein bisschen düster war. Man hatte ja wieder so einen, ja, man hat eigentlich die Rückkehr sozusagen wieder gemacht zu einem Serienkiller. Und man hat so ein bisschen sich an die Geschichten der ersten Staffel wieder gewendet. Das hat auch damals, als ich das erste Mal diese Folge mir angeschaut habe, hat es auch ein bisschen gut getan. Denn ganz ins Mystery wollte ich auch nicht, dass es abgleitet, weil Millennium sollte ja auch irgendwo für sich stehen, weil ein zweites Akte X wäre ja Blödsinn gewesen. Ja. Und ja, sie thematisiert auch Franks eigentlich zwiespältiges Verhältnis zu seiner Gabe. Ja, denn durch die moderne Technik war er ja auch ein bisschen geschwächt in der Folge. Das habt ihr ja gemerkt, wo er gesagt hat, er kann sich nicht so richtig ja da auf diese Entfernung konzentrieren. Und er hatte ja recht gehabt dann mit dem Friedhof und mit diesem, ja, mit diesem Abstellraum, aber oder mit dieser Hütte. Aber die Technik hat ihn irgendwo dann auch geschwächt. Und es hat ihn auch nicht nur geschwächt, sondern ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass Lance Henriksen den Frank Black so spielt, dass er schon fast vom Zusammenbruch war. Ja, also wenn man dann sieht, ja, wo er dann auch geschlafen hatte, wie er dann immer sich wieder an den Kopf gehalten hatte, so zwischendurch. Er hat noch ein bisschen gehadert mit seiner, ja, mit seiner Gabe. Und was ich auch spannend fand, war halt dieser Einfluss des Internets in dieser Folge. Ja, so ein unkontrolliertes Medium, ja, wird ja da beleuchtet. Da hast du ja Freiräume und dadurch bieten sich ja ganz viele Gefahren. Wir haben ja dann am Ende der Folge ja auch so einen Spruch gehört nach dem Motto, vielleicht wird der Avatar wieder auftauchen, nur in einem anderen Medium. Ja, was für ein Medium, das steht jetzt mal im Raum. Ja, wie würde der Avatar dann in einem anderen Medium ja, jemanden umbringen? Das ist ja auch alles angelehnt an diesen Zodiac-Killer, und den es ja wirklich gab. Der hat ja damals das Medium Zeitung sozusagen benutzt. Da wurde ja immer eine Zeitung angeschrieben mit diesen Chiffren, mit diesen kryptischen Rätseln, die er ja verschickt hat. Und was für ein Medium soll es denn jetzt sein? Nach der Zeitung, Internet, im Fernsehen vielleicht, ja, bei einer Live-Übertragung vielleicht, könnte ich mir noch etwas vorstellen, aber dann wird es wirklich schon im Radio noch, aber dann wird es langsam dunkel bei mir. Also dann würde mir jetzt so spontan nichts einfallen. Ja, und der Avatar, der wird ja so als rätselhafter Killer ja auch dargestellt und der sich selbst so als moralischer Richter sieht und seine Opfer ja auch gezielt auswählt. Und man hört ja, deswegen heißt ja die Folge auch The Mikado, man hört ja diese Mikado-Musik aus diesem Theaterstück. Ich weiß gar nicht, ob das eine Oper oder eine Operette ist, das müsste ich jetzt noch googeln, mache ich aber jetzt nicht. Das kommt, auf jeden Fall kommt es aus der Theaterwelt, und da gibt es diesen einen Satz, der High Executioner, also dieser hohe Hänger. Und so hat er sich ja auch gesehen. Er hat sich als dieser hohe Hänger gesehen, dieser moralische Instanz, dieser moralische Richter, der mit dieser neuen Technologie dafür sorgt, dass du mit dem Klick an dieser Seite ja an diesem Mord irgendwo auch beteiligt bist. Weil wenn die Zahl erreicht ist, hier die unten ja rechts abläuft auf dem Bildschirm, dann bist du mit dabei. Mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Und dann muss er als High Executioner diese Person dann auch umbringen. Ja, so habe ich mir das jetzt auch interpretiert, beziehungsweise so habe ich das auch in der Recherche oft rausgelesen. Da geht es natürlich aber auch um Fragen der menschlichen Natur, also zum Beispiel zum Umgang ja mit der Technologie und ja mit dieser Sehnsucht nach so einer archaischen Erfahrung eigentlich, ja, die in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, du hast diesen Mord, der ja wirklich stattfindet. Du hast dieses neue Medium, bei dem du als Zuschauer, wenn du auf so eine Seite ja gehst, ja auch, du gehst ja nicht auf so eine Seite drauf und schaust dir so etwas an, wenn du nicht die Intention hast, das auch zu sehen. Also, weil du hast ja am Anfang gesehen, der junge Mann, der ja in den Raum kommt, wo die zwei Jungs schon am Rechner sitzen, also deren Kumpel, der bringt ja so eine IP-Adresse mit. Und da hat er ja schon gesagt, da hab ich etwas Besonderes, das ziehen wir uns jetzt mal rein. Und gut, er hat nicht gewusst, auf was es rausläuft. Aber die Leute, die vielleicht diese E-Mail-Adresse verbreitet haben, haben gewusst, was sie da schon gesehen haben. Und diese Perversion, dass jemand dann mit so etwas ja Werbung macht und sagt, ey, guck mal, ich habe da eine tolle Seite entdeckt, schau mal. Ja. Und da ist ja schon so eine Art Voyeurismus dabei, eine Art Perversion dabei. Und die bleiben ja natürlich auch am Rechner sitzen und schauen sich das an. Ja, das ist so wie die Gaffer auf der Autobahn, wenn ein schwerer Unfall passiert ist, die dann ja ihre Handys zücken und da noch ein Bild oder ein Video machen, weil sie sich am Leid der anderen ergötzen wollen. Und das ist auch irgendwo hier gut verpackt in dieser Folge. Ja, man sieht diese Frau, ja, die ja halbnackt auf diesem Stuhl sitzt, irgendwo wahrscheinlich auf einem Schiffscontainer, so hat das ja im Hintergrund ausgesehen, ja, mit dieser Zahl noch im Hintergrund. Dann tritt ja irgendwann dieser High Executioner, dieser Avatar ja auf, und er hat ja ein Messer in der Hand, und da weißt du auch ganz genau, okay, jetzt wird's hier ganz derb. Und dann musst du halt auch mit so etwas rechnen. Ja, und dann bleiben die Leute trotzdem am Rechner und schauen sich das dann an. Und das ist genau das, was der Avatar ja auch wollte. Ja, der wollte, dass die Leute sehen, hier, ich bringe jemanden vor laufender Kamera im neuen Medium Internet um. Ja, wie gesagt, der Charakter, dieser Avatar, der basiert so ein bisschen lose natürlich auf dem echten Zodiac-Killer, der zwischen 66 und 78 insgesamt 43 Menschen getötet hat. Und der hat, wie gesagt, der Polizei und einer Zeitung immer verschlüsselte Botschaften geschickt. Und der wurde nie gefunden. Also man weiß nicht, wer das war. Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Oder wenn er noch leben sollte, dann ist er wahrscheinlich schon so alt, ja, dass er wahrscheinlich auch keinen Mord mehr begehen kann. Und ja, die Episode bleibt so ein bisschen ja widersprüchlich. Also war Avatar eigentlich ein Mensch? War das eine übernatürliche Erscheinung? Ja, es endet ja auch, wenn man so will, wieder so ein bisschen melancholisch auch zum Schluss. Denn man redet ja wieder über den Wandel der Zeit. Und wir erleben ja auch den Wandel der Zeit wieder jetzt ganz aktuell, ja im Jahr 2025. Damals, 1998, war der Wandel der Zeit so vom analogen ins digitale Zeitalter. Also wie gesagt, das digitale Zeitalter kommt nach Hause zu dir durch das Internet. Und jetzt hast du 2025 die KI. Ja, auch diesen Podcast ja mittlerweile schon beeinflusst, indem ich zum Beispiel Titelbilder KI generiert herstelle, indem das Skript zum Beispiel, das ich schreibe, nochmal durch eine KI schön aufgehübscht wird, so dass ich es besser vorlesen kann und für mich auch besser dargestellt ist. Hätte ich jetzt zum Beispiel noch ein Skript geteilt, hätte ich noch gesagt, ey, Copilot, geh da mal hin und überarbeite das Skript so, dass auch Lennox ein fehlerfreies und ein tolles Skript da hat. Und dann gibt's ja sogenannte Prompt-Befehle und dann kannst du dieses Skript noch schön aufhübschen und so rechtschreibfehlerfrei eigentlich machen. Oder vielleicht sogar hingehen und das Skript vielleicht so runterkürzen, dass es einfacher ist, ja, im Podcast zu besprechen und übersichtlicher ist. Und so geht das auch hier zum Beispiel auch mit diesen Brillen, also diese VR-Brillen. Ich habe ich spiele eigentlich kaum noch Konsole, ich spiele mehr VR-Brille, weil es einfach immersiv ist. Du bist mitten im Spiel und hast schon wieder eine neue Ebene sozusagen, die du berührst, indem du mit solchen zwei Drückern in deinem Raum hier bei dir da zu Hause stehst. Das Ding ist mit dem Internet verbunden und du bist mitten in einer Spielewelt. Und die sind wirklich gut. Wenn du jetzt nicht gerade seekrank wirst, macht das richtig Spaß und toller Zeitvertreib. Auch ganz tolle 360-Grad Videos, zum Beispiel bei YouTube, wo du dir Filme anschauen kannst, Dokumentationen anschauen kannst, Berichte, wo du durch eine Stadt laufen kannst. Und wenn du wirklich von rechts nach links schaust, zum Beispiel, dann siehst du die Straße, du siehst, wie Autos vorbeifahren. Am Markt war ich vor kurzem, habe ich so eine Städtetour gemacht gehabt durch Bukarest, da war ein Markt. Und da stand ich wirklich auf dem Markt und konnte mir die Zitronen, Orangen, alles genau anschauen, die Verkäuferin am Stand anschauen. Es war wie, als wäre ich dabei. Natürlich ist das gedreht worden mit einer 360-Grad-Kamera, aber du bist drin. Und das ist die neue Stufe dieses Mediums. Und damals war, 1998, war das, was wir jetzt eben besprochen haben, dieser Tod im Internet, dieser Mord im Internet, du konntest live damals schon an so etwas teilnehmen. Ja, so pervers, wie es klingt. Und dadurch wurden, glaube ich, auch manchen durch diese Folge die Augen geöffnet, habe ich so das Gefühl. Ja, wenn ihr mehr über den Zodiac-Killer erfahren wollt, es gibt etliche Dokumentationen über den Zodiac-Killer. Da könnt ihr mal googeln und da findet ihr fast auf jeder Plattform irgendwo etwas. Also ob das bei YouTube ist, ob das bei Netflix ist, da müsst ihr euch mal umschauen. Da gibt es ganz, ganz gute Dokumentationen. Dann gibt es von David Fincher, das hat ja auch Lennox gesagt, diesen Film Zodiac, die Spur des Killers. Wir beide sind da so ein bisschen gleich gepolt. Also der Film ist nicht schlecht, ist aber auch jetzt nicht zu vergleichen mit Seven zum Beispiel, obwohl er auch von David Fincher ist, aber der zieht sich unheimlich. Also ihr braucht Sitzfleisch für den Film und es muss euch auch wirklich interessieren. Wenn ihr euch das Thema jetzt nicht so interessiert, dann lasst den Film lieber. Ja, 1971 gab es schon mal The Zodiac Killer, ja, ein Film, der die Geschichte des Killers auch nochmal dokumentiert hat sozusagen, aber ein Spielfilm. Und dann gab es nochmal einen Film, der auch nochmal The Zodiac Killer von 2005 hieß, aber der war mehr eine Interpretation des Ganzen und hat sich jetzt nicht so ganz stringent an diese Vorfälle von 1966 gehalten. Also ein bisschen so, da hat Hollywood noch so ein bisschen Hollywood da draus gemacht. Ja, ein bisschen Trivia habe ich noch für euch. Ich habe ja gesagt, dass diese Folge voll mit Trivia war und das war sie wirklich. Fangen wir mal nochmal an mit dem Friedhof. Ja, da gibt's halt auf dem Friedhof die Szene, wo wir die Köpfe finden der Opfer. Ja, und in der dann hat noch irgendwo war da auch noch ein Holzkreuz in dieser Hütte hinten und da stand der Name Hans Renker. Und Hans Renker, das war ein Bühnenmaler, das war ein Farbkoordinator, der an Episoden von Akte X Hush Real mitgearbeitet hat. Und da haben die einfach bei so einem Holzkreuz Hans Renker reingeritzt. Das war ein bisschen so als versteckte Anekdote an diesen Bühnenmaler. Ja, der Originaltitel bezieht sich, wie gesagt, auf die Operette, da habe ich es jetzt stehen. Also nicht Theaterstück, nicht Oper, sondern Operette, ja, von Gilbert und Sullivan aus dem Stück Behold the Lord High Executioner. Also das, wie gesagt, ist das Stück, das man auch ständig im Hintergrund hört, dieses Musikstück. Ja, und ich habe ja schon gesagt gehabt, dass der Lennox und ich mal über 1996 gesprochen haben bei den Podfluencern. Wenn ihr da mal nochmal nachhören wollt, ich verlinke die Folge nochmal. Das ist die Folge 122 von den Podfluencern, zurück ins Jahr 1996 mit Where is the Light, dem Millennium Podcast. Ich werde euch nur die Spotify-Verlinkung machen. Ihr könnt natürlich über ein anderes Medium die Podfluencer auch hören. Ein ganz tolles Projekt übrigens, kann ich nur weiterempfehlen. Und da haben wir beide über 1996 gesprochen, so über Fakten, was so 1996 war. Und da gab es ja, wie gesagt, einiges im Internet. Unter anderem gab es diese Jenny Cam, wo ihr einer Frau zuschauen konntet, die daheim einen Haushalt gemacht hat. Und 1996, die war auch immer nackt. Und das konnte man damals live alles zuschauen bei ihrer Hausarbeit und so weiter. Und da wollte dann Millennium einfach sagen, hey, wir zeigen euch mal, wie gefährlich das sein kann, wenn man da so eine Live-Übertragung macht. Und die haben dann halt, wie gesagt, diesen Avatar da natürlich genommen. Es gab 1996 noch viel, viel mehr. Es gab zum Beispiel 1996 das erste Smartphone. Das war dieses Nokia 9000. Ich schau mal gerade nach, wie es nochmal genau hieß. Nokia 9000. Das war das erste internetfähige Handy, sozusagen das erste Smartphone eigentlich. Und zwar, wo haben wir es dann? Das war das Nokia 9000 Communicator. Das war, wie gesagt, das allererste internetfähige Handy. Ja, Jennycam. Wie gesagt, dadurch wollten die aufzeigen, wie gefährlich diese Live-Übertragungen auch sein können. Ja, in dem Fall natürlich nicht, aber das war sozusagen das erste Live-Video, wenn man so will, über das Internet, wo sich halt dann irgendwelche Leute mit dubiosen Hintergründen wahrscheinlich auch diese nackte Frau dann wieder angeschaut haben. Mehr Fakten von 1996 erzähle ich euch jetzt nicht. Hört einfach dann, wenn ihr wollt, in die Folge der Podfluencer rein. Das ist sehr unterhaltsam und da zeigen wir alles so ein bisschen auf, was da so möglich war. Und zwei Jahre später hat sich natürlich das auch schon viel weiterentwickelt. Das ist ja heute auch immer noch so. Wenn du dir heute einen Computer kaufst, dann ist der meistens schon veraltet, also was die Technologie angeht. Denn die schreitet immer schneller voran und die wird es auch noch in 50 Jahren noch so sein, dass immer wieder als ein neues Medium geben wird, schneller sein wird, wieder neue Zustände geben wird, wo wir vielleicht heute noch gar nicht wissen, wie wir vielleicht in 20 Jahren zum Beispiel ein Videospiel spielen oder so und so weiter oder wie wir im Internet unterwegs sind. Gibt es vielleicht dann was anderes wieder gibt es vielleicht noch eine ganz andere Art des Internets. Wir werden es sehen in 20 Jahren. Warten wir mal ab. Wie gesagt, im Moment ist die KI halt führend. Ja, und das Internet war damals schon 1998 total überschwemmt mit Pornografie. Und das ist in prüden Amerika, wo du dir eine Waffe im Supermarkt kaufen kannst, eigentlich total verpönt, oberflächlich. Aber es ist ein Milliardengeschäft und das haben auch ganz schnell die damaligen Pornografen sozusagen herausgefunden und haben dann gemerkt, okay, wir können da auch mit diesen Livecams, Videos, können wir Geld machen, wir können Pornofilme ins Internet stellen, gibst dann deine Kreditkartennummer an und dann werden dir, was weiß ich, da $50 abgezogen und dann kannst du dir einen Film reinziehen. Und da wurde ein dickes Geschäft mitgemacht und hauptsächlich in den USA. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Das war damals ein dickes Geschäft und wird es auch heute bestimmt immer noch sein. Ja, der Roadegger-Charakter, also Roadegger und sein Computer-Nerd. Der Schauspieler wollte sich nach der Folge nicht mehr mit Millennium beschäftigen, sondern er wollte ans Theater, beziehungsweise er ist auch ans Theater nach Toronto gegangen und hat dort Rollen übernommen. Und der Roadegger, ja, den vermissen wir jetzt schon eigentlich, weil das ist so einer, der lockert immer diese Szenen so auf. Ich finde das immer so gut, wenn man so einen Charakter hat, ja, der auch dann mal so düstere Charaktere wie Frank Black, ja, oder unseren Peter Watts dann so ein bisschen auflockern und dann mal so einen Seitenhieb geben und man hat dann noch was zu lachen. Und mal schauen, wie sie das dann jetzt weiter fortsetzen in der zweiten und dritten Staffel dann, wer da noch so alles kommt. Weil es kommen ja noch neue Darsteller und Darstellerinnen. Für diese Folge, ja, wurde die echte Millennium Group, die Academy Group, engagiert und befragt. Und zwar wurden die gefragt, ja, ob man bezüglich, ja, wie man jemanden zum Beispiel finden soll im Internet, ja, der jetzt vielleicht gerade so wie jetzt, also in unserer Folge da umgebracht wird, wie könnte man den finden? Also Stand 1998. Und da hat die Academy Group die Hände gehoben und hat gesagt, da können wir euch nicht helfen, weil wir gar nicht wissen, wie wir so einen Täter finden sollten. Heute kannst du so jemanden über eine IP-Adresse ohne Probleme tracken. Damals hat sich, glaube ich, dann noch nicht jeder so richtig Sorgen darüber gemacht, wie man Verbrechen im Internet begegnen soll, wie man die verhindern soll. Also auch so eine Awareness schaffen, so ein Gefühl dafür schaffen, wenn ich jetzt mich an den Rechner sitze, dass ich da jemanden auf den Leim gehen kann, wie ich es ja schon vorhin sagte. Also, wie kann man so etwas verhindern? Und dann hat die Academy Group hat gesagt, ja, wir wissen es nicht. Stand 1998. Ja, also da waren die noch hinten dran. Und das hat sehr lange auch in Deutschland gedauert, bis auch ja, die ganze Gesetzgebung so weit war, dass man heute Straftaten, Computerkriminalität und so weiter bekämpfen kann. Ja, und nicht nur bekämpfen kann, sondern denen auch auf die Schliche kommt, die verfolgen kann. Ja, dass man Leuten, die zum Beispiel das Dark Web irgendwelchen Scheiß verkaufen, vertreiben und so weiter, denen auf die Schliche kommt, diese ganzen Bitcoin-Dinger, das war damals noch gar nicht spruchreif. Und das war, da hat sich ja sozusagen eine Parallelwelt aufgetan. Und da musste die Gesetzgebung mithalten können. Und 1998 konnten die das nicht. Und zwar konnte vielleicht das große FBI irgendwo schon, aber so eine Privatgruppe, jetzt wie die Academy Group, die konnte das nicht. Die waren da gar nicht fähig dazu. Nochmal ganz kurz zu dieser Moral in dieser Folge. Also jeder Klick, den du da machst, also du rufst die Seite auf, du machst dich schuldig. Ist ja auch eine philosophische Frage. Bist du dann ein Mittäter? Ja, wenn dann diese Zahl erreicht ist und der Zodiac bzw. der Avatar dann der Frau den Hals durchschneidet, bist du dann mitgefangen? Bist du ein Mörder? Würde mich mal interessieren, schreibt mir das doch einfach mal, ja, aber bitte als persönliche Nachricht, ja, wie ihr das seht. Ich bekomme ja mittlerweile viele Zuschriften und es ist immer wieder interessant zu lesen und da kommen auch immer wieder tolle Dialoge und man lernt neue Leute kennen. Also seid da ruhig mutig, schreibt mich an, ich beiß auch nicht. Und jede Meinung, die ihr habt, ist auch eure Meinung und ist auch richtig. Ich werde niemals auf die Idee kommen, die irgendwie in Frage zu stellen. Ja, visual storytelling, also visuelles Geschichten erzählen. So, bei Akte X und bei Millennium wurde mehr Wert auf das ja Visuelle ja immer gelegt. Also man musste die Folge ja schauen und nicht abgelenkt sein. Das heißt, man musste hinsehen und ja nicht bügeln oder heute würde man mit dem Handy dann da sitzen, sondern da war es wirklich wichtig, auch hinzuschauen und nicht abgelenkt zu sein. Heutzutage habe ich manchmal so das Gefühl, dass die Serien auch so ein bisschen produziert werden, dass man da nicht mehr ganz genau hinschauen muss, man muss eigentlich mehr hinhören. Und man erwischt sich ja auch immer wieder dabei, dass man das Handy dann in die Hand nimmt und schaut eigentlich eine Folge und tippt aber trotzdem auf seinem Handy rum. Und da, 1998, war das noch mehr so, ja, du musst hinschauen. Also auch jetzt auch bei diesen Folgen, wenn ich die ja jetzt auf DVD ja schaue, da liegt mein Handy ein Zimmer weiter, dass ich gar nicht auf die Idee komme, da irgendwie was mir auch zu notieren. Das mache ich dann erst später, wenn ich mit der Recherche anfange. Aber wenn ich die Folge das allererste Mal wieder sehe, nach über 20 Jahren, dann schaue ich mir die Folge wirklich von der ersten Minute bis zur letzten an. Ich habe ja auch in der Folge darüber gesprochen, also wir da bei der Folgenbesprechung darüber gesprochen, dass es ja diese Explosion gab beim Wohnwagen. Diese Wohnwagenexplosion war angemeldet in Vancouver bei den Behörden. Also die wussten, dass da ein Team ist, das unter dieser Brücke oder in der Nähe dieser Brücke eine Explosion stattfinden lässt, morgens um 6 Uhr. Was man nicht bedacht hat, dass in Vancouver ist ja eine riesengroße Stadt, dass da ja schon der Berufsverkehr läuft. Und diese Explosion war so heftig und so groß, dass die morgens um 6 den Berufsverkehr zum Erliegen gebracht haben, weil halt jeder gedacht hat, da ist jetzt ein Terroranschlag passiert, da ist irgendwo in einer Industrieanlage irgendwas passiert, sonst was. Ja, irgendwas ist hier ganz schief gelaufen. Und dann hat der Verkehr mal gestanden. Und die haben diese Explosion, wie auch bei Akte X schon in der Vergangenheit, mit mehreren Kameras gefilmt. Warum? Ganz einfach. Wenn man eine Explosion mit 4, 5, 6 Kameras dreht, dann hast du erstens mal verschiedene Winkel. Dadurch sieht die Explosion größer auch aus, wenn man das entsprechend schneidet. Und die Explosion wirkt länger und natürlich gewaltiger. Aber wie gesagt, die war schon sehr gewaltig, diese Explosion. Und die hat dafür gesorgt, dass der Verkehr komplett zum Erliegen kam, morgens um 6 Uhr in Vancouver. Ich glaube, das war auch nicht so Sinn der Sache. Und hat wahrscheinlich dann auch noch so das die eine oder andere Konsequenz vielleicht noch hinter sich hergezogen, dass auch die Behörden da genauer zukünftig drauf geschaut haben, wenn es Explosionen gab. Ja, ich persönlich möchte noch mal ein paar Worte loswerden zu dem Mikado. Der Mikado steht für mich ganz persönlich wie die Kaboom-Folge, wie die armen Teufel, die Alaska-Folge ganz weit oben. Wenn ich schon ein Ranking habe, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich die einordnen würde, aber sie wäre entweder unter meinen ersten 3 oder unter meinen ersten 4 auf jeden Fall irgendwo da verortet. Denn sie ist hervorragend geschrieben. Ich finde das Tempo absolut gut. Man kann mit dieser Folge komplett connecten, weil man ja selbst das Internet in dieser Zeit, so alt wie ich jetzt bin, ja auch kennengelernt hat. Ich war damals 1998, 17 und da hatte ich das ja, Internet genauso kennengelernt mit diesem 56K-Modem, mit diesem schrillen Ton in der Leitung, ja, mit diesen Seiten, die ewig sich aufgebaut haben. Wenn ich eine Musikdatei mir runtergeladen habe, hat ewig gedauert. Das war, also wenn du heute darüber nachdenkst, wie lange du gebraucht hast, für ein Lied runterzuladen oder so etwas, ja, heute ist das eine Millisekunde, das hat bestimmt 5 Minuten gedauert oder so. Das ist ewig. Ja, genauso, wenn ich bei Amazon etwas bestellt habe, das war sehr exotisch, eBay was verkauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Bilder da reingestellt habe. Habe ich da schon eine Digitalkamera gehabt? Da müsste ich mich jetzt wirklich mal hinterfragen. Hatte ich da damals schon eine Digitalkamera? Also ich glaube, ich habe erst angefangen, später bei eBay etwas zu verkaufen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich gleich was verkauft habe. Ich glaube, ich habe eher nur gekauft. Ja, und wenn man dann in dieser Zeit aufgewachsen ist, dann ist das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und das ist einfach so ein bisschen Nostalgie, einfach toll. Und ich glaube jetzt auch für euch jüngere Zuhörer ist es auch mal interessant zu hören, wie das Internet ja vor 2000 war. Weil ihr habt ja, wenn ihr jetzt ja 2015 oder was im Teenageralter wart, da war das ja für euch selbstverständlich mit dem Smartphone und so weiter. Und das war es damals einfach nicht. Da konntest du auch noch gar nicht wissen, wie weit das überhaupt geht und was da überhaupt noch möglich war. Also für mich war das eine ganz spannende Folge, so ja, das, die auch Fragen offen lässt. Nämlich, wer ist dieser Avatar überhaupt? Ja. Sehen wir denn nochmal den Avatar? Man weiß nicht. Deswegen werde ich es auch gar nicht spoilern. Das lasse ich jetzt mal noch offen. Ob wir den Avatar nochmal sehen in dieser Serie, ich weiß es. Und welche Handlungsbögen wurden dann ja geschlossen? Was hat man mit diesem Avatar dann vielleicht noch in Zukunft gemacht? Wie gesagt, macht euch mal eure eigenen Gedanken dazu. Schreibt mir. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch eine Anekdote habt aus eurem Vor-Smartphone, von eurer Vor-Smartphone-Ära. Ja, habt ihr vielleicht da auch noch irgendwelche Gedanken, die ihr damals hattet, oder hattet ihr das auch so gesehen, dass das Internet komplett unschuldig war? Habt ihr schon damals über Amazon, eBay etwas bestellt, verkauft über eBay? Ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare, oder wie gesagt, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr irgendwas Konstruktives noch beitragen wollt zu dieser Folge, schreibt's mir einfach. Ich würde das mit Freude lesen. Natürlich dürft ihr das auch dem Lennox schreiben, der wird sich auch darüber freuen. Und ich darf mich freuen über eine Folge, die mir im Moment als Titel gar nichts sagt, nämlich zum 15.05. wieder Mainz, nicht ich, The Pest House. Und ich schaue, dass ich in den nächsten Tagen auch ein neues Road to File Fest einsprechen werde. Da haben ja jetzt nochmal ein paar Leute zugesagt, da gab es auch ein paar neue Infos. Schaut einfach auf die Seite bei Instagram rein, es sind noch knapp 4 Monate, dann bin ich dort vor Ort. Ich hoffe, dass das alles gut gehen wird mit diesem lustigen Kerl da, der im Weißen Haus sitzt. Nicht, dass er noch auf irgendwelche dummen Ideen kommt, was die Einreise angeht. Nicht, dass es noch schwieriger wird, als es schon im Moment ist. Und dann freue ich mich auf ein ganz, ganz, ganz großartiges Fallfest. Ihr Lieben, wir hören uns demnächst, wie gesagt, bei einem Road to Fallfest wieder. Bis dahin wünsche ich euch frohe Ostern, genießt die Zeit mit eurer Familie und freut euch auf die nächste Folge. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt, und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.